Ja, unser heutiger Vortrag ist aus dem Zyklus Die göttliche Vorsehung und heißt, warum wird das Böse von Gott zugelassen? Und hier ist auch schon die allgemeine Antwort, das Böse wird zugelassen um des Endzwecks willen, der in der Erlösung liegt. Im Grunde, wenn man dieses Thema bearbeitet, dann hat man den Eindruck, als ob Jesus hier uns ein pädagogisches Rezept gegeben hätte oder eine pädagogische Erklärung, könnte man auch sagen. Wir werden das im Laufe des Vortrages dann schon verstehen, was damit gemeint ist. Ich fange mal damit an, dass in jedem Menschen sich etwas Böses findet, das er praktisch geerbt hat von seinen Eltern, Voreltern und so weiter und das ihn dann auch zu weiteren Bösen antreibt. Also das heißt, wir werden mit einer Belastung, könnte man sagen, geboren, um hier in diesem Leben auch in einen Kampf zu kommen, in einem Kampf dann, der gewonnen werden soll, wenn vielleicht auch weniger von uns, aber doch vom Herrn in uns. Es ist ja klar, dass der Mensch jetzt von diesem Bösen abgebracht werden muss, wenn er umgebildet und später auch wiedergeboren werden soll. Und wie dies geschieht und geschehen kann und eben auch sehr oft geschieht, das soll heute näher ausgeführt werden. Denn ist er nämlich in der Welt im Bösen und bleibt darin, so ist er es auch nach Verlassen der Welt. Das heißt, wie er war, als er starb, so bleibt es. Wir kennen ja dieses Wort, wie der Baum fällt, so bleibt er liegen. Das heißt, das ist hier ausgesagt. Das ist jetzt noch mehr natürlich als jetzt dieses Wort. Wir haben über genau diesen Punkt ja schon Vorträge gehabt. Aber heute ist es nur die Erinnerung daran. Er wird nämlich, der Mensch, tatsächlich auch nach seinen Taten gerichtet. Und zwar im Sinne von ausgerichtet werden, im Sinne von ausrichten. Wir werden das noch hören, was da ausgerichtet wird. Wir wissen es ja natürlich vorher auch schon, dass es unser Wille, unsere Liebe ist, die uns treiben wird in die Richtung, die wir dann einschlagen wollen. Es wird also nicht quasi unsere Taten aufgezählt, so im Sinne von, es wird uns vorgehalten und bestraft oder so, sondern wir kehren zu unseren Taten zurück. Wir handeln auf die gleiche Weise, wie wir es uns hier von unserem Willen und von unserem Verstand und von unseren Taten her angewöhnt haben. Swedenborg sagt zwar, dass das Böse nur entfernt werden kann, wenn es zum Vorschein kommt. Das heißt aber nicht, dass der Mensch das Böse tun soll, damit es zur Erscheinung kommt, sondern dass er sich prüfen soll. Und zwar nicht allein seine Taten, sondern auch seine Gedanken. Das heißt, was er wohl tun würde, wenn er Gesetz und Schande nicht fürchtete. Und vor allem auch, welches Böse er für keine Sünde, sondern für erlaubt hält. Denn genau das würde er tun, sobald sich die Gelegenheit ergibt. Damit er sich prüfen kann, ist dem Menschen vom Willen gesondert der Verstand gegeben, so dass er wissen, verstehen und anerkennen kann, was gut und was böse ist und wie die Liebe seines Willens beschaffen ist. Besonders auch, was er heimlich liebt und sich wünscht. Zu diesem Zweck besitzt sein Verstand die Fähigkeit zu einem oberen und unteren, man könnte auch sagen inneren oder äußeren Denken. Aus dem oberen oder inneren Denken kann ihm bewusst werden, was der Wille in seinen niederen oder äußeren Gedanken treibt. Das ist ein ziemlich wichtiger Punkt, denn wir sehen darin schon, dass also in unserem Verstand, in unseren Gedanken, sich der Wille, sagen wir mal, herauskristallisiert oder auch zeigt. Aber durch dieses Betrachten aus einem oberen und einem unteren oder einem inneren oder äußeren, wie man es will, ist eine Reflexion des eigenen Tuns und Wollens überhaupt erst möglich, was ja sonst nicht möglich wäre. Also wir betrachten praktisch aus einer höheren Sicht die Verhältnisse auf einer unteren Ebene, was schon zeigt, dass wir etwas Höheres in uns haben und etwas mehr Äußeres oder etwas Niedrigeres. Das heißt, dass in uns, wie wir ja auch wissen, eine Seele, ein Geist ist und ein äußerer Mensch. Also ein Wachbewusstsein könnte man vielleicht auch sagen. Also wenn er, also der Mensch, sieht und erkennt, dass seine Begierden Sünde sind, und dafür haben wir ja die 10 Gebote und so weiter, kann er, wenn er den Herrn um Hilfe bittet, sie nicht wollen und meiden. Das heißt, er ist frei. Also dagegen handeln, indem er sie bekämpft und sich dazu zwingt, bis er sie schließlich sogar verabscheut und davor zurückschreckt. Also hier sehen wir, dass der Mensch selbst auch handelt und handeln kann, und zwar in seinem äußeren Menschen. Das heißt, in dem, was er äußerlich in seinem Bewusstsein erkennt und weiß und in seinen äußeren Taten. Das ist sein Anteil an der Sache. Was der Anteil des Herrn ist, davon werden wir jetzt heute noch viel hören. Erst jetzt und nicht eher nimmt er wahr und fühlt auch, dass das Böse wirklich böse und das Gute wirklich gut ist. Das ist es, was sich prüfen heißt, sein Böses sehen, es anerkennen und bekennen und schließlich auch dann natürlich davon abstehen. Ohne das Gute, das aus dem Wahren stammt, lässt sich das Böse jedoch nicht erkennen, also wie Pol und Gegenpol. Oder wie es ja auch oft heißt in den Schriften, etwas aus dem Licht der Wahrheit zu erkennen. Oder aus dem Licht des Himmels. Nicht? Das gibt uns eine ganz andere Möglichkeit, die Dinge zu betrachten und auch einzuordnen. Das Böse muss also notwendigerweise erforscht, zur Erscheinung gebracht, als solches anerkannt und bekämpft werden. Zum tieferen Verständnis ist hierbei noch anzumerken, dass der ganze Himmel gemäß den Neigungen zum Guten in Gemeinschaften eingeteilt ist. Die ganze Hölle aber gemäß den Begierden des Bösen in Gemeinschaften, die den Neigungen zum Guten entgegengesetzt sind. Und jeder Mensch gehört seinem Geist nach zu irgendeiner Gemeinschaft, zu einer himmlischen, wenn seine Neigungen aufs Gute, zu einer höllischen, wenn sie aufs Böse gerichtet sind. Das weiß der Mensch nicht, solange er in der Welt lebt. Das heißt, uns ist das nicht bewusst, dass wir schon mit jenseitigen Gesellschaften in Verbindung sind. Es muss auch nicht immer Himmel und Hölle sein. Es wird in der Regel die Geisterwelt sein, mit der wir in Verbindung sind, die also hier noch eine Art Zwischenreich darstellt. Ohne eine solche, seiner Neigung entsprechende Gemeinschaft könnte er, also der Mensch, gar nicht leben. Und Man könnte das sich vielleicht so vorstellen, wenn man sich die Gradlehre Swedenborgs nochmal in Erinnerung ruft, so besteht ja eine ununterbrochene Verbindung vom Herrn her über die geistige Sonne durch alle drei Himmel, die Geisterwelt, durch die materiellen Welten bis hin zu den Höllen. Also das muss man sich vielleicht immer klar machen, dass wir nicht isoliert sind und auch nicht sein können. Das ist völlig ausgeschlossen. Wir hätten dann auch kein Leben und auch kein, ja, wie das Gleichnis im Weinberg, nicht, dass die Reben nicht von dem Weinstock genommen werden dürfen, wenn sie leben sollen oder Frucht bringen sollen, wie es da heißt. Es ist bis heute ein Irrtum der Kirche, dass man meint, das Böse sei, wenn es vergeben, also überwunden ist, vom Menschen abgetrennt, ja ausgestoßen ist. Alles Böse, in das der Mensch hineingeboren wird, ist jedoch nicht abgetrennt, sondern wird nur aus der Mitte entfernt, bis es nicht mehr zur Erscheinung kommt. Böses und Sünde bleiben. Nur werden sie, wenn sie nach der Sinnesänderung des Menschen vergeben werden, von der Mitte an den Rand geschafft. Dann erscheint, was die Mitte einnimmt und unmittelbar geschaut wird, wie im Tageslicht, das andere zur Seite geschaffte aber, wie im Schatten oder wie in der Finsternis. Es ist also neutralisiert oder es kommt nicht mehr zur Erscheinung. Wir selbst machen solche Erfahrungen auch. Also es gibt ja Zustände, wo wir uns ja fast wie besessen mit irgendeiner Sache beschäftigen oder mit einem Problem auseinandersetzen. Und es kann sein, dass in einer gewissen Zeit das vollkommen weg ist und wir uns kaum noch erinnern, dass wir einmal in einem solchen intensiven Zustand waren, einer bestimmten Sache wegen. Also das, glaube ich, kennt jeder von uns. Das heißt, es ist hier wie ein Bild dargestellt, man könnte es auch sicherlich mehr psychologisch darstellen, aber es ist sehr, finde ich, nachvollziehbar und ganz eindrucksvoll. Das heißt, selbst ein Engel, der hier Mensch war, behält seine Freiheit gewissermaßen, so könnte man es auch sagen, weil er auch nach seiner Freiheit in das Böse zurückkehren könnte, rein theoretisch. Ob das auch wirklich geschieht und so, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber das Allerwichtigste ist ja unsere geistige Freiheit und dazu gehört eben auch, dass wir zwischen Gut und Böse entscheiden können. Also aber geht es weiter, weil das Böse nicht getilgt, sondern nur aus der Mitte entfernt, das heißt auf der Seite geschafft wurde und sich der Mensch vom Mittelpunkt nach allen Seiten wenden kann, ist es ihm auch möglich, zu dem Bösen, das er für ausgestoßen gehalten hatte, zurückzukehren. Der Mensch ist nämlich so geartet, dass er von einer Neigung zur anderen, zuweilen sogar in die entgegengesetzte gelangen, also seinen Mittelpunkt verlegen kann. Denn solange er sich in einer Neigung befindet, bildet sie seine Mitte, weil er dann in seinem Lustreiz und Licht ist. Also dieser Begriff Lust, Reiz ist auch hier für diesen Vortrag ein ganz zentraler Begriff. Denn ob unsere Liebe eine böse oder eine gute ist, sie ist immer mit einem sehr starken Lustreiz verbunden, auch im Denken und auch im Fühlen natürlich. Und deshalb werden wir von diesem Lustreiz getrieben. Menschen wissen oft gar nicht, was böse und was gut ist. Es ist ihnen nicht klar, dass das Böse der Lustreiz der Begierde ist, gegen die göttliche Ordnung zu handeln und zu denken. Wogegen das Gute der Lustreiz der Neigung ist, im Sinne der göttlichen Ordnung zu handeln und zu denken. Also unter der göttlichen Ordnung verstehe ich hier vor allen Dingen die 10 Gebote. Nun soll noch einmal über die Zulassung des Bösen um des Endzwecks willen, der das Heil ist, berichtet werden. Bekanntlich ist der Mensch vollkommen frei zu wollen und zu denken, nicht aber auch auszuführen, was er denkt und will. Und zwar werden wir gleich hören, dass er sich nicht nur bezieht auf, sagen wir, das Gesetz oder auf die Strafe und so weiter, die wir hier dann natürlich zu vergegenwärtigen hätten, sondern auch, weil es mit seiner Freiheit zu tun hat. Also, jedem Menschen steht es vollkommen frei, in Gedanken auf Böses zu sinnen, auf Betrug, Wollust, Rache und dergleichen. Zuweilen handelt er natürlich auch entsprechend. Denn ohne die ihm verliehene volle Freiheit kann der Mensch nicht nur nicht selig werden, sondern er ginge auch gänzlich zugrunde. Warum ist das so? Die Ursache ist, dass jeder Mensch von Geburt an in Böses von vielerlei Art, das in seinem Willen liegt und das er liebt, vorbelastet ist oder verstrickt ist. Denn was der Mensch aus seinem Inneren heraus will, das liebt er. Und was er liebt, das will er auch. Die Liebe des Willens fließt in den Verstand ein und bewirkt, dass diese Liebe, also mit ihren Neigungen, dort als Lustreiz empfunden wird. Vom Verstand aus gelangt sie, die Liebe des Willens, in die Gedanken und dann in die Absichten. Also erst in den Verstand, Gedanken und Absichten. Das heißt, dass das, was die Liebe unseres Willens ist, unseren Verstand und unsere Gedanken und Absichten treiben oder bestimmen. Würde es daher dem Menschen nicht erlaubt, in Übereinstimmung mit der durch Vererbung in ihn gelegten Liebe seines Willens zu denken, bliebe jene Liebe abgekapselt und trete dem Menschen nie vor Augen. Das heißt, es wäre in ihm und, tja, was wäre dann? Die Liebe zum Bösen aber, die nie zum Vorschein kommt, wäre wie ein Feind im Hinterhalt, wie Eiter in einem Geschwür. Tödlich, wenn sie eingeschlossen bleibt. Wenn es aber dem Menschen erlaubt wird, Böses, das zu seiner Lebensliebe gehört, zu denken und anzustreben, so kann er durch geistige Mittel geheilt werden, vergleichsweise wie Krankheiten durch natürliche Heilmittel. Und über diese Mittel, die eben vom Herrn im Menschen bewirkt werden und genutzt werden, über die hören wir dann noch ein bisschen später. Wie wäre der Mensch beschaffen, wenn ihm nicht erlaubt würde, in Übereinstimmung mit den Lustreizen seiner Lebensliebe zu denken? Er wäre nicht mehr Mensch, sondern würde einbüßen, was ihn erst zum Menschen macht, nämlich die beiden Anlagen Freiheit und Vernunft. Also jetzt noch als diese kleine Wiederholung. Das heißt, wir müssen uns klar machen, dass das Allerwichtigste und was uns zu Menschen macht, die Willensfreiheit ist, die Freiheit generell, die geistige Freiheit natürlich jetzt gemeint, und unsere Vernunft, die wir als Mensch haben.